dreh dich doch mal nach rechts oder nach links um zu deiner Nachbarin und sag ihr, wie schön es ist, dass sie da ist. Ja? Und wie toll sie heute aussieht. Wie bezaubernd ihr Lächeln ist. Wie schön ihre Haare sind. Wie schlau sie ist. Hey, ich habe mich so gefreut, eben auf der Toilette. Ich habe eben bei Coco, meine Freundin Coco ist meine Remels-Verbindung, und ich habe eben bei ihr so viel Ostfriesentee getrunken. Wie sich das gehört. Ich bin hergefahren und dachte, ich will Ostfriesentee trinken. Richtig? Und mit dem Wölkchen. Und ich habe so viel Tee getrunken, wenn ich zwischendrin mal zur Toilette muss. Naja, egal. Also, ich habe mich so gefreut, auf der Toilette diese Ermutigungszipfelchen, Zettel zu finden. Und ich hab mir einen abgerissen. Da stand drauf, aus Sprüche 31, Vers 25, sie strahlt Kraft und Würde aus und sie lacht und hat keine Angst vor dem kommenden Tag. Und ich dachte, wow, so eine will ich sein. Wie oft denke ich, oh je, morgen wird ganz fürchterlich und ach je, Kraft, ich bin völlig kaputt und am Ende und so weiter. Sie strahlt Kraft und Würde aus und sie lacht und hat keine Angst vor dem kommenden Tag. Ist das nicht schön? Wenn wir wirklich so drauf wären und wir haben die Zusage vom himmlischen Vater, so zu sein, egal wie unsere Umstände sind. Ich finde das fantastisch. Als ich angefragt wurde, hier zu sprechen, habe ich mich erstmal ganz schön gefreut, das habe ich ja schon gesagt, denn seit Jahren höre ich schon von dem Ort Remels und denke immer, wow, Remels scheint echt the place to be zu sein. Jetzt bin ich endlich mal hier. Und als dann noch das Thema sich herausstellte, beziehungsweise Gott, Beziehung mit Gott, dachte ich, wow, das freut mich umso mehr, denn das ist eigentlich mein Lieblingsthema. Eigentlich ist Beziehung mit Gott der Grund, warum ich mit Gott lebe. Ich hätte, glaube ich, sonst, ich bin nicht sonderlich gesetzlich aufgewachsen oder so, also ich hätte sonst wenig Anlass, mit Gott zu leben, wenn ich nicht wüsste, er liebt mich, ich liebe ihn, er hat einen Plan für mein Leben, er denkt gut über mich, er will mich, er hat mich gemacht. Ich finde das einfach, das sind so gute Sachen. Ich habe daraufhin die letzten 10 Tage damit verbracht, immer mal wieder Nachbarn oder Leute im Supermarkt oder auf meiner Arbeit. Ich arbeite an einer Sonderschule für Kinder mit geistiger Behinderung, meine Kollegen mal oder auch meine Schüler mal zu befragen, wie das denn wäre, wenn es einen Gott gäbe, der Beziehung mit ihnen haben will, wie das denn aussehen würde. Und ich habe in ganz viele fragende Gesichter geschaut, die also... Meine Nachbarin, die kommt aus der Türkei, ist Muslima, aber sehr liberal, wie sie immer betont, sagte, wie Beziehung mit Gott, kann ich mir nicht vorstellen. Gott ist nur Gesetz, mit dem will ich nichts zu tun haben. Okay, legitime Antwort sozusagen, aber fand ich interessant. Dann habe ich einen Kollegen gefragt, meinte, wenn man Beziehung mit Gott haben könnte, wenn es ihn gäbe, wie würde die aussehen? Und dann meinte er, oh, das wäre ein böser Mann mit einem Stock und einem Bart. Und so weiter. Wie der Weihnachtsmann, nur in böse. Und ich dachte, wow, das ist so, das trifft mich, dass du so über meinen Gott denkst. Andere Antworten waren sowas wie, was sagte meine Kollegin? Wie ein freundlicher Großvater, der mir ab und zu einen Rat gibt. Per Fax. Oder ein Schüler von mir sagte, wenn es einen Gott gäbe, dann würde er mit ihm schmusen wollen. Und ich dachte, ja, eigentlich ist das die Antwort, mit der ich persönlich am meisten anfangen kann. Also vielleicht nicht schmusen jetzt so, schmusen, aber was er damit sagen wollte, war Nähe, ein Gott, der mir nah ist. Nicht ein Gott mit Stock und Gesetzeskeule, sondern ein Gott, der mich liebt und der für mich ist. Ich fand das sehr beeindruckend. Ich möchte euch ein bisschen was erzählen von meiner Reise mit Jesus. Ich sage eigentlich, also mein Leben mit Jesus. Ich spreche eigentlich immer von einer Reise, weil ich das irgendwie so sehe. Man geht durch Höhen und Tiefen, Täler und Berge. Und da möchte ich euch ein bisschen mit reinnehmen. Ich wurde geboren vor einigen Jahren in Heidelberg. Und bin alleine mit meiner Mutter aufgewachsen und meinem älteren Bruder. wir waren Teil einer amerikanischen Baptistengemeinde, weil meine Mutter Schottin ist und kein Deutsch reden wollte und dann lieber in eine amerikanische Gemeinde gehen wollte. Und sie hat es sehr schwer gehabt, von ihrem Mann wegzukommen, der sehr gemein war, der die Familie zerstören wollte, der meinem Bruder schaden wollte, und sie war eigentlich permanent auf der Flucht. Ich habe einen anderen Vater, der war aber auch blöd. Der war auch weg. Und sie hatte das alleine gemacht, alles. Und damals, vor vielen Jahren, war das auch noch ein bisschen schlimmer, glaube ich, alleinerziehend zu sein als heute vielleicht. Also es ist, glaube ich, immer anstrengend, aber so von dem, was andere Leute über einen denken, so war das sicherlich sehr herausfordernd. Meine Mutter kannte immer Jesus, hat mir immer gesagt, es gibt einen Vater im Himmel, der liebt dich, egal was du tust. Das ist, glaube ich, ich habe immer früh gedacht, ich kannte Jesus schon vom Mutterleib an. Wahrscheinlich war das nicht so, aber ich habe immer gehört, Jesus liebt mich, egal was ist. Gleichzeitig habe ich meine Mutter gesehen, die sehr, sehr mit dem Leben kämpfte, die es ganz schwer hatte, ihr Leben hinzukriegen und uns irgendwie über Wasser zu halten. Mein Bruder hat es sehr schwer gehabt, im Leben froh zu werden. Der hatte wirklich Probleme. Aber ich und er, wir waren sehr, sehr verbunden. Und ich habe ganz viel Zeit verbracht, auch als Kind schon, für ihn zu beten, dass es ihm besser geht, zu hoffen, mir Pläne zu überlegen, was er mit seinem Leben machen könnte, wenn ich Gott wäre. Und habe sehr viel Zeit damit verbracht und habe auch so eigentlich meine Beziehung mit Gott verlebt, mit Bitten, dass etwas besser wird, dass etwas gut wird. Gleichzeitig habe ich das Gefühl gehabt, ich kenne Gott, aber er lebt wie in Hongkong. Wisst ihr? Also ich habe Zugriff auf ihn, aber eher so wie telefonieren. Und das ist auch okay. Aber ich habe schon so ein bisschen gespürt, dass mir da irgendwas dabei fehlt bei dem Gott, der in Hongkong lebt. Nämlich das tägliche Leben mit ihm, der Alltag, meine alltäglichen Beschwernisse. Er will ja mehr von uns als nur die große Not, die wir dann mit großer Dringlichkeit vor ihn tragen, sondern er will wissen, wie es mir jetzt gerade geht, wie meine Autofahrt nach Remels war. Er ist interessiert an allem, was ich tue. Könnte mir jemand ein Wasser bringen vielleicht? Also ich hatte ein tiefes Verständnis darüber, dass ich geliebt bin und es einen Gott gibt, der ein höheres Ziel für mich hat. Eine Vision, eine Berufung. Nun war das so, ich war relativ klein und habe viel Stress in meinem Leben gehabt, weil es eben, ja, die Umstände waren anstrengend. Und habe in diesem Stress mich aber immer geborgen gefühlt und immer geliebt gefühlt, aber nicht berührt gefühlt. Wisst ihr, wie ich meine? Wenn man weiß, ja klar, jemand liebt mich, aber ich spüre das nicht. Ja? Dankeschön. Ich habe vielleicht vergessen zu sagen, ich mache das gern so interaktiv. Also es sind dann keine rhetorischen Fragen. Ihr dürft dann nicken oder Kopfschütteln oder was sagen, okay? Also ich habe später jetzt mal einen kleinen Sprung zu meinem Mann, Christian Reschke. Der ist mit einem ganz vollständigen Elternhaus aufgewachsen. Da war alles da, Finanzen stimmten, Mutter, Vater, Kinder, alles super und so weiter. Aber seine Eltern haben ihn nie angefasst, nie in den Arm genommen. Und das war für mich so interessant, weil ich dachte, wow, so eine Beziehung habe ich zu Gott. Also ich weiß, dass der mich liebt, aber ich habe nie das Gefühl, berührt zu werden. 2008 hat mein Leben einen großen Knick gemacht. Ich war schwanger im 7. Monat und mein Bruder ist gestorben. Sehr überraschend und sehr grob, sag ich mal. Sehr, also ja, überraschend. Und das hat mich sehr herausgefordert. Einmal, weil Tod ist ja sowieso so eine Kiste, die sowieso ganz eigen ist, aber mein Glaube hat angefangen zu wackeln. Ich habe Jahre gebetet, dass es ihm besser gehen würde. Jahre Glauben investiert. Ich habe geglaubt wie eine Rakete. Und es ist nicht besser geworden, es ist sogar für mich schlechter geworden. Und ich wusste, wow, ich muss mich jetzt echt entscheiden, eventuell sind Gott und ich nicht mehr lange gemeinsam unterwegs, weil ich dachte, der wäre ganz anders. Ich dachte, der macht das irgendwann, alles gut ist. Kennt ihr das? Dass man denkt, irgendwann macht er alles gut und man hat so eine Vorstellung, was gut ist, und dann macht er das gar nicht so. Da habe ich ganz viele Monate mit gekämpft, vielleicht sogar einige Jahre, zu akzeptieren, dass Gott anders ist, als man denkt. Und ich erinnere mich an einen Traum in dieser Zeit, den ich hatte. Und in dem Traum habe ich einen flotten jungen Mann getroffen. Das war dann Jesus, also offensichtlich ist mein Jesusbild anders gewesen als das meiner Nachbarin. Und ich habe ihn im Supermarkt getroffen und habe zu ihm gesagt, als er mir sagte, hey, ich bin's, Jesus, habe ich gesagt, entschuldigen Sie, kennen wir uns? Und bin aufgewacht und dachte und hatte diesen Satz im Kopf, entschuldigen Sie, kennen wir uns? Und ich dachte, wow, das trifft im Moment, das trifft total zu, wie ich im Moment unsere Beziehung empfinde, die an diesem Punkt ist, wo ich ganz lange geglaubt habe. Ich habe Sachen gemacht, wie man sie macht in Gemeinde. Ich habe das alles so ganz richtig gemacht. Und nach so vielen Jahren als erwachsene Frau komme ich an den Punkt, wo ich sage, kennen wir uns eigentlich? Ich dachte, du bist ganz anders. Und ich war wahnsinnig herausgefordert und musste entscheiden, ob ich auf eine Reise gehen will, die da heißt, vielen Dank, wir kennen uns nicht und das ist auch okay so, oder die da heißt, Hilfe, ohne dich sterbe ich. Und so hat es sich letztlich für mich angefühlt. Ich war sehr, ich weiß nicht, wer von euch Tod erlebt hat, ich war sehr, 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 sehr zerschlagen und sehr in Dunkelheit irgendwo unterwegs. Also mir ging es nicht gut und ich habe gedacht, ich sterbe eventuell. Ich habe mich körperlich so schlecht gefühlt und emotional so schlecht gefühlt, dass ich dachte, ich werde sterben. Und da kann mir keiner helfen. Ich muss mich an Jesus hängen. Aber den fand ich halt total ätzend, weil der war gar nicht so gut, wie ich dachte. Der war total doof. Und ich habe echt gehadert und gehadert und habe irgendwann gesagt, Jesus, ich finde dich echt nicht gut, aber ich kann nicht ohne dich leben und ich will gar nicht ohne dich leben. Und das Verrückte war, das ging dann so ein paar Wochen so, würde ich sagen, also ich habe so ein paar Wochen lang einfach die Wand angeschaut nach Gary, so hieß mein Bruder, nach seinem Tod, weil ich gar nicht, da ging gar nichts anderes. Also man kann tatsächlich die Wand viele Wochen anschauen, aber innerlich passieren ja trotzdem Sachen. Und ich habe Gott wirklich wahnsinnig viel beschimpft. Ja. Hat das schon mal jemand gemacht von euch? Kann man ruhig machen. Also, wenn man dann wieder irgendwann ankommt. Das Tolle war, dass ich irgendwann gemerkt habe, Gott ist groß genug dafür. Der kriegt keinen Nervenzusammenbruch, weil ich sage, du bist blöd. Im Gegenteil, er freut sich, dass ich echt bin und dass ich mich zeige. In dieser Zeit haben wir eine, würde ich sagen, Jesus und ich, eine so tiefe Freundschaft angefangen, die, also, weil er mich gefühlt wirklich gerettet hat. Also ich war wirklich innerlich tot. Und ich weiß es auch nicht, einige von euch kennen vielleicht Depressionen. Ich kannte das bis dahin nicht. Also ich war eigentlich immer so ziemlich gut drauf und habe dann auf einmal verstanden, was das heißt, wenn man echt schlecht drauf ist und man in einem grauen Niemandsland sich befindet und nicht weiß, warum man den nächsten Tag und so weiter erleben will. Deshalb finde ich diesen Vers auch so toll. Sie hat keine Angst vor dem kommenden Tag. Er hat das ausgehalten und ich konnte alles sagen. Und nicht so, wie soll ich sagen, ich musste gar nicht so religiös sein und sagen, oh, lieber Gott, ich fühle mich wirklich gar nicht so gut und ich weiß, das darf man dir eigentlich nicht sagen, aber ich weiß auch nicht so genau, was ich mit dir anfangen soll, sondern ich konnte alles sagen. Ich konnte sagen, ich weiß nicht mehr, was ich mit dir anfangen soll. Ich dachte, wir kennen uns. Ich bin zutiefst verletzt, nicht nur, weil das passiert ist, sondern weil ich dachte, wir sind Freunde und wir sind es gar nicht. ich bin dann irgendwann glücklicherweise an den Punkt gekommen, festzustellen, dass wir es doch waren, die ganze Zeit. Aber es hat sich nicht so angefühlt. Darf ich mal kurz fragen, wer von euch schon eine Krise mit Gott erlebt hat? Ja. Kann man ruhig zugeben. Sowas passiert. Haben alle unsere Glaubenshelden auch gehabt. Die Frage ist so, ich habe ein ganz interessantes Zitat gehört. 10% unseres Lebens bestehen darin, dass Dinge uns geschehen. Und 90% bestehen darin, was wir damit machen, was uns geschieht. Fand ich total interessant. Also uns geschehen Dinge, ja, okay. Aber was mache ich damit? Was mache ich damit? Also, das Jahr 2008, das war das Jahr, war für mich ein, ich würde sagen, mein prägendstes Jahr. Ja, weil ich noch nie innerhalb so kurzer Zeit solche Dunkelheit erlebt habe. Dann habe ich auf einmal ein Kind bekommen. Hab mich ja auch gefreut, so irgendwie, ne, in dem Rahmen, in dem das dann so ging. Ich habe noch nie solche Extreme erlebt. Und ich habe noch nie so einen Zerbruch erlebt. Und ich habe auch noch nie erlebt, dass mein Leben so nicht funktioniert. Mein Leben hat immer funktioniert. Aber ich habe auch noch nie erlebt, dass Gott mir so hinterhergegangen ist und mir solche Zeit gelassen hat und mich nicht, wie nennt man das, wenn man immer sagt, das darfst du nicht sagen, wie nennt man das denn, zurechtgewiesen hat und gesagt hat, jetzt musst du aber wieder lieb sein und jetzt musst du dich mal benehmen und jetzt musst du wieder den Glauben in die Hand nehmen. Und ach, es gibt ja so 1000 Parolen, auch was man so oft hört in Krisen, kriegt man ja so wahnsinnig viele Tipps. Die meisten Tipps sind nicht so gut. Also keine Tipps geben. Also Gott ist bei mir geblieben und ist mit mir in die Dunkelheit gegangen und da durchgegangen und wieder rausgekommen. Und ich bin wahnsinnig dankbar dafür, weil ich mich ihm jetzt auf eine ganz andere Art nahe fühle. Und diese Beziehung, ich sage jetzt nicht, dass die immer brillant ist und jeden Tag ich da sonst was mit ihm erlebe, aber grundsätzlich habe ich Zugriff auf meinen Lieblingsfreund Jesus oder meinen Lieblingsvater, wen auch immer von den dreien ihr am besten findet. So, ich habe diesen Zugriff und wir kennen uns. Ich habe verschiedene Dinge erkannt in diesem Jahr, die ich vorher schon wusste, aber auch nicht wusste. So ein bisschen wie, wenn die Stelle in der Bibel, wo es heißt, so, ich kannte dich vom Hören sagen, doch jetzt hat mein Auge dich geschaut. Ich dachte, ich kannte ganz viele Sachen. Ich kannte die Geschichten alle. Ich habe auch schon von Wundern gehört. Ich habe sogar Wunder gesehen. Aber ich, mein Auge, mein Herz hat dich geschaut in dieser Zeit. Und ich habe neu erkannt, dass Gott real ist. Das ist nicht so ein netter Onkel, zu dem wir ein paar Lieder singen am Sonntag und danach machen wir wieder unser Ding, sondern es ist ein 24/7-Gott, der unser Leben begleitet, der unser Bestes will, der mit uns geht, der interessiert ist an den großen Problemen, aber auch an den kleinen. Ich habe gelernt, dass seine Gegenwart immer um mich rum ist. Ich weiß gar nicht so genau, wie das bei den Baptisten ist. Es gibt ja verschiedene Gemeindeströmungen und da ist eben die Anbetungszeit oder Lobpreiszeit oder Worship oder wie man das auch immer nennen will, unterschiedlich. Und manche sind dann sehr wild, manche weniger wild, manche spüren dann Gottes Gegenwart, manche weniger, manche nehmen ihn im Herzen wahr. Ist eigentlich völlig egal. Gottes Gegenwart ist immer um uns rum. Ein christlicher Autor, Richard Rohr, hat gesagt, wir müssen nicht Gottes Gegenwart herbeibeten, sondern wir müssen achtsam für sie werden. Und das ist ein Riesenunterschied. Bete ich die ganze Zeit, komm, komm ein bisschen mehr, komm, komm, komm. Oder nehme ich wahr, weil ich ein Kind Gottes bin und so geschaffen bin, dass ich seine Gegenwart wahrnehme. Nehme ich das wahr? Bin ich achtsam für das, was gerade passiert? Ich habe in diesem Jahr erkannt, dass er mich sieht. Weil ich das Gefühl hatte, von vielen Menschen nicht gesehen worden zu sein. Zumindest habe ich das aus den Ratschlägen geschlossen, die ich bekommen habe. dass ich nicht wirklich gesehen wurde in dem Schmerz, in dem ich war. Also es gibt dann so Sachen wie, ja, du bist ja schwanger, das Leben geht weiter, oder sei doch nicht so traurig, ist doch schon Sommer oder ist doch schon 6 Wochen her. Es gibt die verrücktesten Kommentare in so einer Zeit. Und ich habe mich wahnsinnig unsichtbar gefühlt, weil ich dachte, niemand kann verstehen, wie ich mich fühle. Und Leute sagen auch noch solche Dinge, die machen, dass ich mich noch ungesehener fühle, weil niemand das Ausmaß sieht, was das für mich bedeutet. Gott hat mich gesehen, hat mir das jeden Tag gesagt. I see you. Verrückterweise, ist jetzt ein bisschen albern, aber kennt ihr den Film Meet the Fockers? Ja, na gut. Okay, egal. Das ist so eine Familie und der Vater, Robert De Niro, der hat mal beim CIA gearbeitet und so weiter und der will den Schwiegersohn abchecken, ob der wirklich würdig ist für seine Tochter und sagt dann immer so Sachen zu ihm, I see you, ne? Und dieser Film, obwohl das total der Klamauk und alberne Film ist, dieser Satz, I see you, ich sehe dich, hat total zu mir gesprochen. Es war so ein Film, wo alle am Boden liegen vor Lachen und ich lag am Boden und habe geweint. Und ich dachte, ja, I see you, see me. Es war so verrückt, solche kleinen Dinge haben zu mir geredet. Und das habe ich mitgenommen aus dem Filmabend. Weil ich fand gar nichts lustig zu der Zeit. Konnte mir lustigste Filme der Welt hinlegen, ich fand die nicht lustig. Aber das habe ich gehört. I see you. Gott hat gesagt, er sieht mich. Das ist eine gute Nachricht. Ich habe gelernt in diesem Jahr, er hält mich aus. Ich habe, also in der Nacht, in der mein Bruder gestorben ist, habe ich geträumt, dass er gestorben ist. Deswegen habe ich das schon so geahnt, so ein bisschen. Ich habe dann einen Anruf bekommen von einer Polizistin. Und man weiß ja schon, wenn man sagt, hallo Polizei, dann denkt man schon, oh, ne, Schnappatmung. Und die hat mir dann das so gesagt. Und ich bin wirklich nur für 10 Sekunden wirklich ausgetickt und habe mein Handy aus dem Fenster geworfen. Vor Wut. Ich war so wütend und habe dann gesagt, ich weiß das noch, ich hoffe, ich schockiere jetzt keinen, sonst bitte melden, dann entschuldige ich mich nachher nochmal ausgiebig. Ich habe gesagt, ich hasse dich, Gott. Ich hasse dich. Und in diesem Moment habe ich das so gemeint und ich dachte, es ist mir egal, ob wir keine Freunde mehr sind oder nicht und ob mein Handy kaputt ist und es war kaputt. So, ich dachte, ich hasse dich, Hilfe, wie kannst du das tun? Du hast es mir anders gesagt, dachte ich zumindest. Und er ist gar nicht böse auf mich geworden. Er ist gar nicht eingeschnappt oder hat gesagt, wenn du mir so kommst, dann gehe ich wieder nach Hongkong. Nein, überhaupt nicht. Wer von euch hat Kinder? Ist doch manchmal so, ne? Dann kommen die einem so und dann denkt man, ach, alles klar. Also, man ist dann ja, oder man weiß ja, okay, ich bin das Eltern, ich bin ja dann doch wieder diejenige, die dann zu dem eingeschnappten Kind hingeht, weil ich es liebe. Und weil ich größer bin als die Einschnappung in dem Moment. Einschnappung heißt es nicht, oder? Das Einschnappment. Die Einschnapping. Ich weiß es nicht. Egal. Gott war nicht eingeschnappt mit mir. Ich musste keine Strafarbeit schreiben. Ich musste nicht 150 Mal in mein Heft schreiben. Ich darf Gott nicht beschimpfen. Sondern er ist einfach da geblieben die ganze Zeit. Und gefühlt war es, ich hatte so ein Bild, als wenn er die ganze Zeit neben mir saß. Die ganze Zeit, die ganzen Wochen, die ganzen Monate, die ganzen Wochen, wo ich nichts zu sagen hatte. Wobei, das stimmt nicht. Ich hatte nicht nichts zu sagen. Ich hatte eine einzige Sache, die ich machen konnte. Ich konnte zur Gitarre greifen und ich konnte ihn anbeten. Das war das Einzige, was ging. Ich dachte, lieber Gott, ich habe dir nichts zu sagen. Tut mir leid, ich meine es gar nicht böse, aber ich habe dir nichts zu sagen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Aber ich konnte, es gab 2 Lieder, die konnte ich singen. Und die habe ich rauf und runter und rauf und runter gesungen. Und es hat mich am Leben gehalten. Anbetung ist, glaube ich, ein Schlüssel für unsere Beziehung zu Gott. Ob man das mit CD macht oder ob man so singt oder ob man einfach eine anbetende Haltung hat und sagt, Gott, du bist groß, ich bete dich an, du bist der König des Universums, du bist der Schöpfer der ganzen Welt. Ist eigentlich egal, wie man es macht, aber ein Herz, das Gott die Ehre gibt, egal wie und wann und was. Ich habe in dieser Zeit interessanterweise auch festgestellt, dass er mich mag. Fand ich total abgefahren. Ich dachte halt immer, naja, er muss ja. Er hat ja halt seine 47 Milliarden Kinder seit 700.000 Jahren. Er muss die halt mögen, hat sie ja gemacht. Das ist halt irgendwie so. Aber ich habe irgendwann gemerkt, nee, er mag mich. Ich finde dich gut, hat er mal zu mir gesagt, im Traum. Ich habe meistens träumig Sachen. Wahrscheinlich, weil ich so viel rede den ganzen Tag, dass ich ihn gar nicht höre. Aber im Schlaf, dann bin ich immer leise und dann wache ich auf und hab wirklich wie eine Nachricht. Ich habe einen Traum gehabt, wo Gott mir einen Stempel auf den Arm gedrückt hat, wo drauf stand, beloved, geliebt. Und ich dachte, wow, ich bin geliebt. Ich muss mich tätowieren lassen, sofort auf der Stelle. Was man halt so denkt dann immer. Aber ich dachte, ja, Gott liebt mich und er mag mich. Ne? Man liebt ja manche Leute, vor allem bei Familie ist das oft so, ja, ich liebe die alle. Aber mögen ist ja manchmal so eine Sache. Manchmal, nicht immer, so bei der größeren Verwandtschaft. Man liebt die ja nicht, man mag die nicht alle so richtig gerne, oder? Bin nämlich so fies. Aber ich habe eine Liebe. Meine Schwiegereltern mochte ich nicht immer so richtig gerne. Das wissen die auch, deswegen darf ich das sagen. Aber ich habe sie nämlich nicht verstanden. Die waren so anders. Aber ich habe sie irgendwann in mein Herz geschlossen und geliebt. Ich dachte, ich liebe die. Ich liebe die. Ich würde wirklich einiges für sie geben. So richtig super dringend in Urlaub fahren muss ich nicht unbedingt immer. Aber würde ich auch machen. Ja. Ich habe in diesem Jahr, da war ich ja nun relativ perspektivlos, obwohl ich ein Baby hatte, zum Glück. Das hat mir sehr, sehr viel Freude gegeben und mich sehr am Leben erhalten, ne? Dass man Sachen machen muss. Aber ich dachte im Grunde ja so, also Vision für mein Leben, so von wegen, ich nehme die Welt ein, ich gehe nach Afrika und ich werde irgendwie Rasenmäher Gottes und hatte ich alles nicht mehr. Ich dachte, das ist jetzt ist auch so egal, ob ich das jetzt mache oder nicht. Und ich weiß so, dass Freunde mir immer wieder zugesprochen haben, Gott hat einen Plan für dein Leben. Das ist nur eine Zeit. Es wird eine andere Zeit kommen. Das ist eine Zeit. Und eine andere Zeit wird kommen. Und so ist es geschehen. Es ist eine andere Zeit gekommen. Gott hat sich zu mir gestellt und hat andere Pläne für mich gehabt. Ich musste nicht dort bleiben, an diesem Ort. Geht's euch gut eigentlich? Guckt ihr konzentriert oder müde? Konzentriert, oder? irgendwann viel. Ich habe Seelsorge gemacht. Bin zu einer zu einer Psychologin gegangen, weil ich gemerkt habe, ich muss diese Trauer. Ich schaffe das nicht alleine. Und es hat das Potenzial, mich, wenn ich dann älter bin, irgendwann völlig auseinander zu zerreißen. Ich muss das offensiv. Ich muss das angehen. Ich muss das irgendwie machen. Und ich habe echt ziemlich viel investiert und habe mich wirklich auch in schmerzhafte Prozesse begeben. Und irgendwann hörte ich Gott so sagen, also in Gedanken höre ich ihn meistens, nicht so vom Donnerhimmel mäßig, gibt's ja auch, aber mir so in Gedanken, ich hörte ihn sagen, du machst das sehr gut. Und es hat mich wahnsinnig berührt und mich wahnsinnig motiviert. Weil ich dachte, wow, er muss das nicht sagen, aber ich mache das gut und er sieht das. Er sieht meine Mühe. Habt ihr sowas schon mal gehört von Gott? Oder gelesen? Habt ihr sowas schon mal gehört, dass du es gut machst? Dass du etwas gut machst? Wer würde das gerne mal hören? Ja. Ich glaube, wir brauchen das. Wir brauchen das. Und ich glaube, wir als Leib Christi, wir können das auch machen. So, Gott kann durch uns reden. So, wir können einander auch in schweren Zeiten begleiten und sagen, du machst das gut. Du machst das gut. Weiter so. Was habe ich noch gelernt in diesem Jahr? Ich habe ganz schön viel gelernt. Ich habe dann eines irgendwann, also es war echt ein langer Weg, ja. Wir reden hier von 4 Jahren. So 4 Jahre, wo ich aktiv versucht habe, damit umzugehen. 8 Jahre hat es sicherlich gedauert, bis ich normal drüber reden konnte. Jetzt sind 10 Jahre vergangen. 10 Jahre. Irgendwann kam ich nach Hause und es lag ein Zettel auf dem Boden. Da stand drauf, was stand da drauf? Mein Mann hatte den Zettel geschrieben. Da stand drauf, also ich wusste nicht, dass er das geschrieben hat, sondern stand drauf, zwischen uns ist alles okay. Viele Grüße, Gott. Das hat mich total berührt, weil ich gemerkt habe, wie oft denke ich, oh, ich bin nicht gut genug, ich mache das nicht so gut, ich müsste mehr beten. Ich habe schon seit 15 Jahren niemand mehr zu Jesus geführt. Ich erzähle ungern auf der Straße von Jesus. Ich mag keine Evangelisationsveranstaltungen. Ich verschenke keine Bibeln. Ich mache meinen eigenen Film. Ich habe auch mal ein Schimpfwort schon mal gesagt in meinem Leben. Und ich mache das nicht gut. Bestimmt muss ich irgendwie mehr machen, damit unsere Beziehung wieder besser wird. Oder so. Und ich dachte, ich mache das jetzt einfach mal so, dass ich das einfach mal so glaube. Wenn Gott mir einen Zettel schreibt. Zwischen uns ist alles okay. Viele Grüße, Gott. Dann nehme ich das. Ich habe das in meiner Bibel, die ich leider vergessen habe. Weil man ja heutzutage immer mit Handy und so. Zwischen uns ist alles okay. Und ich glaube, dass das eigentlich das Hauptsächliche ist, was ich euch heute Abend sagen will. Ich glaube, Gott sagt, ich bin sehr, sehr zufrieden mit dir. Und zwischen uns ist alles okay. Ich bin sehr zufrieden mit dir. Und da, wo du gerade stehst, zwischen uns ist alles okay. Und ich hole dich da ab, wo du jetzt stehst. Und das ist okay. Eine Sache habe ich noch gelernt. Ich habe gelernt, ich muss ihm glauben. Ich muss das jetzt einfach mal machen. Es ist keine Zeit zu dekonstruieren, sondern ich muss die Sachen jetzt einfach so glauben. Ich muss glauben, dass sein Wort lebendig ist. Dass das Wort, was in der Bibel steht, lebendig ist. Ich muss glauben, dass wenn er sagt, ich bin sein geliebtes Kind, dass ich sein geliebtes Kind bin. Ich muss glauben, wenn da steht, zwischen uns ist alles okay, dass alles okay ist. Ich muss glauben, dass Gott einen Plan für mein Leben hat und gute Ideen hat. Ich muss glauben, dass er mich mit liebevollen Augen anschaut und nicht mit einem haudigen Stock. Ich muss ihm glauben. Wisst ihr, wie ich meine? Es gibt ja so Phasen, wo man Sachen so hinterfragt und denkt, ja, aber ist das alles so? Und es war für mich eine Zeit, wo ich dachte, es geht um mein Überleben. Ich muss ihm einfach glauben. Und ganz ehrlich, das ist mir geblieben. Das ist jetzt alles 10 Jahre her. Es ist mir geblieben. Ich glaube das einfach. Ohne hinterfragen. Ich glaube das einfach, was da steht. Es gibt ein Problem. Ich glaube, um Beziehungen muss man sich kümmern. Irgendwer von euch irgendwie verheiratet oder hat Geschwister, Eltern, Töchter, Söhne, irgendwie Verwandte, Freunde, wahrscheinlich alle. Und ist euch mal aufgefallen, dass das nicht unbedingt immer alles glatt läuft? Nee? Also bei mir ist das so. In Hamburg ist das so. Nein, es ist doch einfach so, ne? Und dann merkt man, oh, ich muss jetzt auf einmal investieren. Ich muss auf einmal mich ein bisschen bemühen. Und ich muss irgendwie drum kämpfen, dass unsere Beziehung weitergeht und gut bleibt und wächst. Und danach werden wir dann sagen, oh, wir hatten eine Krise und jetzt ist alles super. So, ne? Ich glaube, es ist durchaus im Interesse unseres Feindes. Wie nennt man den hier? Boah, bei den Baptisten. Feind, Satan, Teufel. Alles, ne? Genau, der da. Ich glaube, der hat ganz großes Interesse daran, uns von unserem Freund Jesus zu trennen. dass wir keine nahe Beziehung haben. Ich glaube, der hat echt großes Interesse dran. Ich glaube, wir müssen achtsam sein und müssen Wege finden. Und es gibt ja diverse Bücher, wie man Gott treffen kann oder nicht treffen kann. Eine mag dann gerne Bibel lesen, der andere mag gerne irgendwelche Liturgien, der andere geht in den Wald, der andere macht Fürbitte, liest Bibel. Ich weiß nicht alles. Was macht ihr so? Was ist so eure... Das ist jetzt echt interaktiv. Also was habt ihr für Wege, euch mit Gott zu verbinden? Sag ich mal. Klingt jetzt ein bisschen überdoll, aber so. Es kann alles sein. Von Tagebuch schreiben, über Bibel lesen, über... Habt ihr irgendwas? Gebet, okay. Musik, ja. Spazieren gehen, mhm. Was noch? Tee trinken, ja. Schreibt irgendwer geistliches Tagebuch oder sowas, so mein liebes Kind, und dann schreibt man und steht auf einmal was ganz Tolles. Oder die Bibel meditieren, ja? Oha, welches? Uiuiui, wow. Ja, okay, das ist aber auch... Und wie lange bist du schon dran? Wow, cool. Ja, Herr Paulus, ist auch schwierig, auswendig zu lernen. Okay, noch irgendwas? Was macht ihr noch? Stille suchen? Irgendwer? Ja? Okay, ich frage mal lieber ab, vielleicht geht das besser. Wer von euch zieht die meiste Kraft aus der Bibellese? Mhm. Ah ja. Lest ihr dann eher lange oder kurze Stellen? Beides, okay. Wer von euch geht in die ins Schweigen? Also zieht sich zurück in die Ruhe, in den Wald, alleine sein, spazieren, okay. Wer schreibt so eine Art Tagebuch oder sowas? Nur Coco. Aha, okay. Kennt ihr sowas? Wer macht Fürbitte? Gibt ja Leute, die sind echt so Gebetskämpfer. Wer macht Fürbitte? Aha, und sagt danach, okay, alright, ich bin da. Aha. Wer macht das über Lobpreis, Anbetung, Musik? Mhm. Okay. Wer ist eher so drauf, dass er mal in so eine katholische Kirche geht und mal so eine richtige Messe sich irgendwie gibt, anguckt oder mitmacht? Gibt's auch. Also Liturgien, solche Sachen geben Menschen auch Sicherheit. Keiner? Ich mach das manchmal. Also bin jetzt überhaupt nicht katholisch, nicht im Geringsten, aber manchmal gehe ich da hin und ja. Das ist irgendwie auch so eine Art. Großzügigkeit ist, glaube ich, auch eine Art, Gott zu treffen. Dem Impuls der Großzügigkeit folgen. Achtsamkeit üben, Dankbarkeit üben. Ist ja jetzt auch so ein bisschen in mit diesem ganzen Achtsamkeitsthema. Ich glaube, das ist schon länger in, weil es bei Gott auch in ist. Aber jetzt wurde es eben bei Pinterest aufgegriffen. Ich habe verschiedene, wie ich gut Gott, also was mir tatsächlich hilft, ich gehe einmal die Woche alleine mit Jesus Kaffee trinken. Und ich nehme mein Tagebuch mit, mein Jesus-Tagebuch, also nicht das, wo drin steht, heute war ich im Kino, sondern ein Tagebuch, wo ich wirklich schreibe, was mir so in den Sinn kommt, im Gebet. Und da setze ich am besten vormittags. Es darf nicht zu laut sein, aber es darf auch nicht zu leise sein. Also dieses gewisse Geschirrklappern, das gibt mir irgendwie, ich weiß auch nicht, so eine gewisse Ruhe und Sicherheit. Und dann sitze ich oft da so 2 Stunden. Ich lese ein Kapitel, 3 Kapitel Bibel. Ich habe so eine Bibellese, gibt ja 1000 Pläne. Ich lese irgendwie ein Kapitel aus dem Alten Testament, einen Psalm und ein Kapitel aus dem Neuen. So. Und dann setze ich mich hin, trinke meinen Kaffee und dann fange ich an zu schreiben. Und es ist echt faszinierend, was da so aus mir rauskommt und was für Zusagen da aus mir rauskommen. So Sachen, die ich jetzt nicht in mein Tagebuch schreiben würde. Ich schreibe dann halt so ganz einfach, liebe Kim oder meine geliebte Tochter oder irgendwie sowas. Und dann schreibe ich einfach los. Oft ist es nicht so lang, aber irgendwie einprägsam. Oft gehe ich auch gern spazieren. Und oft mache ich, ich weiß nicht, wem geistliche Disziplinen was sagen, geistliche Übungen. Niemanden? Lectio Divina, das Examen. Es gibt da so Sachen, die die so ein paar Mönche vor circa 1000 Jahren angefangen haben und das ist sind so, sag ich mal, Methoden, die Bibel anders zu lesen. Also sich nur einen Vers rauszuholen und diesen immer wieder zu lesen, immer wieder zu lesen. Mit dem Hintergedanken, dass eben das Wort Gottes lebendig ist und verwandelnd ist. Und dass ich dann einen Vers schon reicht, um mich von innen wirklich zu verändern. So, das dauert dann so 20 Minuten vielleicht. Und eine andere Sache ist das Examen. Und ich würde das gerne mit euch probieren. Ich weiß nicht, ob ihr noch könnt. Ja? Kriege ich mal Daumen hoch oder mittel oder runter? Geht's euch gut? Ja? Geht's euch mittel? Ist auch okay. Geht's euch schlecht? Okay, also ich würde gerne ein kleines Experiment machen. Es dauert 5, 6, 7 Minuten. Okay? Das heißt das Examen. Und das Examen ist eine Art der Gebetsform, die mache ich gerne, wenn ich ins Bett gehe. Das heißt, also ganz kurz gesagt, ich lege mich hin, um ins Bett schlafen zu gehen. Und ich danke Gott für den Tag, in Kurzfassung, also nicht sonst, sondern ich danke für diesen Tag und für deine Gegenwart. Und ich erinnere mich dann an den Vers in Psalm 46, wo es heißt, sei still. Und, na, wir haben es vorhin, ich habe es auf Englisch immer. Koko, wie hieß das nochmal auf Deutsch? Sei stille und erkenne, dass ich Gott bin. Be still and know that I'm God. Sei still und erkenne, dass ich Gott bin. Ich schließe die Augen und innerlich wiederhole ich diesen Vers. Sei still und erkenne, dass ich Gott bin. Vielleicht eine Minute, anderthalb Minuten. Und dann bitte ich Gott, mir Dinge zu zeigen, die mir heute Leben gegeben haben, Freude gegeben haben. Ganz kurz nur. Dann können so Sachen aufpoppen wie, die Kassiererin hat mich angelächelt, irgendwas oder ich habe ein Geschenk bekommen oder ich habe einen tollen Anruf bekommen, ich habe eine gute Nachricht bekommen. Es kann so eine kleine Sache sein, es kann eine ganz große Sache sein, aber eine Sache, die dich mit Leben füllt. Mit Freude. Über die denke ich dann, meditiere ich dann sozusagen und dann danke ich ihm für diese Sache und gebe sie Gott zurück. Dann bitte ich Gott, mir zu zeigen, was hat mir heute Leben entzogen. Das kann auch eine kleine Sache sein. Der Busfahrer, der gehupt hat. Das Baby, das geweint hat. Der Nachbar, der gemeckert hat. Die Mail, die nicht angekommen ist. Oder es kann was Großes sein. Darüber denke ich dann so eine Minute nach im Stillen und dann danke ich Gott und gebe es ihm zurück. Und jetzt fragst du dich vielleicht, warum dankst du dafür? Ich danke ihm dafür, weil ich glaube, dass Herausforderungen oder dass Dinge, die mir Leben entziehen, die schwer für mich sind, immer Chancen sind zu wachsen. Chancen sind, dass Gott sich zeigt. Dann habe ich eben diese beiden Punkte, wo mir Leben entzogen wurde und Leben gegeben wurde. Und dann danke ich Gott dafür und gebe es ihm zurück. Und dann meditiere ich innerlich noch einmal über diesen Vers, sei still und wisse, dass ich Gott bin. Oder sei still, erkenne, dass ich Gott bin. Und dann bin ich fertig. Und ich habe gemerkt, wenn ich das jeden Tag mache, das kann ich in 3 Minuten machen oder ich kann es in 20 Minuten machen. Ich kann es schriftlich machen, ich kann es im Bett machen, ich kann es in der U-Bahn machen. Völlig egal. Ich merke, dass ich ganz viel sortierter bin und viel, viel mehr wie ernten kann, was Gott in meinem Leben tut, auch wenn es nur kleine Dinge sind. Ich merke, dass meine Haltung von Dankbarkeit sich verändert, weil ich merke, jeden Tag tut Gott Dinge, die gut sind. Auch an Tagen, die ich vielleicht nicht so gut finde. Und ich würde euch gerne einladen, das jetzt mit mir zu machen. Ich würde das so ein bisschen anleiten. Wir machen das jetzt in Kurzformat und vielleicht nimmt die eine oder andere das mit und sagt, das ist für mich eine gute Methode, Gott zu treffen und mein Herz mit ihm zu teilen. Okay? Seid ihr bereit? Gut, okay. Also, dann setzt euch bequem hin und schließt eure Augen. und bewege den folgenden Vers in deinem Herzen. Sei still und erkenne, dass ich Gott bin. Sei still und erkenne, dass ich Gott bin. Und jetzt schau in deinem Herzen, ob ein Gedanke oder ein Ereignis oder irgendetwas aufploppt, was dir heute Leben geschenkt hat, was dich erfüllt hat mit Freude und Zuversicht. Wenn du etwas gefunden hast, dann gib es Gott hin und dank ihm dafür in Gedanken. Jetzt schau in deinem Herzen, ob etwas heute dir schwer gefallen ist oder dir Leben entzogen hat, dich betrübt hat. Wenn du etwas findest, dann gib es Gott. Jetzt möchte ich dich dazu einladen, Gott dafür zu danken, weil es sind Dinge, die er in deinem Leben tut. Ihm für das Gute zu danken, aber auch für das Herausfordernde. Im Vertrauen darauf, dass er dich trägt. Zum Abschluss möchte ich dich noch einladen, über den Vers nachzusinnen. Der Herr ist mein Fels und meine Burg, meine Stärke. Der Herr ist mein Fels und meine Burg und meine Stärke. Okay. Darf ich kurz fragen, wie das war für euch? Sind da euch Sachen eingefallen? Fiel euch das schwer? Fiel euch das leicht? Fiel euch das schwer? Nein. Fiel es euch leicht oder? Ja? Konntet ihr damit was anfangen? Für mich ist es ganz schön, weil ich oft merke, kleine Dinge belasten mich, aber sie finden gar keinen Ort, wo ich sie hinsortiere, weil ich Gott meistens nur die großen Probleme gebe und sage, die Welt muss gerettet werden. Aber dass ich irgendwie verletzt bin, weil der Busfahrer mich angehupt hat, obwohl ich nichts gemacht habe, das ist dann irgendwo in meinem Herzen. Okay. Ich habe jetzt noch eine allerletzte Herausforderung für euch und dann war es das auch von mir schon. Bin ich gut in der Zeit? Sehr gut. Okay. Diesen Spruch aus Sprüche 31. Sie strahlt Kraft und Würde aus und sie lacht und hat keine Angst vor dem kommenden Tag. Darf ich kurz fragen? Wen spricht das so sehr an wie mich? Also meldet euch ruhig. Wer möchte so eine Frau oder Mann, ist auch okay. Wer möchte so eine Person sein? Sie strahlt Kraft und Würde aus und sie lacht und sie hat keine Angst vor dem kommenden Tag. Wem geht das so? Wer sagt, ja, möchte ich? Okay, lass uns diesen Vers doch mit in die nächste Woche nehmen, okay? Und jetzt so kleine Herausforderung. Ich weiß, das ist ein bisschen lang, aber meint ihr, wir schaffen das, uns einander das zuzusprechen? Ich fordere euch ein bisschen heraus. Ne? Soll ich ihn euch nochmal, wollen wir es mal gemeinsam üben? Oder Frank, war das dein Name? Meinst du, du könntest den Text schnell daran schreiben? Oder ist das jetzt ein bisschen zu spontan alles? Ich möchte euch nämlich gerne mit diesem Bibelvers in die Woche schicken. Ich glaube, das kann eine ganz herrliche Vision von der Frau oder dem Mann, der wir sein wollen, sein. Das ist nämlich unabhängig von den Umständen, in denen wir sind. Weil die sind immer mal so und mal so, mal super und mal total daneben. So ist das Leben. Aber wir können immer die gleichen sein. Wir sind berufen, mit Kraft und Würde dazustehen. Aber da passiert schon was, oder? Ja? Soll ich sie nochmal diktieren? Ja? Oha. Oha. Sprüche 31, 25. Lob der tüchtigen Frau. Na, egal. Kraft und Würde sind ihr Gewand. Oha. Und sie lacht des kommenden Tags. Ja. Ja, okay. Können wir auch nehmen, oder? Nee, eigentlich nicht. Stimmt, dann lernen wir das jetzt so auswendig. Hoffnung für alle, höre ich gerade hier. Ist das Hoffnung für alle? Wir machen das jetzt mal chorisch, okay? Nur ich bin die Einzige mit so einem Zettel. Okay. Sie strahlt Kraft und Würde aus. Und sie lacht. Und hat keine Angst vor dem kommenden Tag. Schaffen wir jetzt, ne? Sie strahlt Kraft und Würde aus. Und sie lacht. Und hat keine Angst vor dem kommenden Tag. Einmal noch, ja? Sie strahlt Kraft und Würde aus. Und sie lacht. Und hat keine Angst vor dem kommenden Tag. Schaffen wir das noch ein letztes Mal, dass wir uns das richtig doll merken? Okay. Sie strahlt Kraft und Würde aus. Und sie lacht. Und hat keine Angst vor dem kommenden Tag. Vielen Dank. Super. Nehmt das mit. Es ist alles gut zwischen uns und Gott. Das ist eine gute Nachricht. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.